Was reitet einen, seinen Job hinzuschmeißen und eine Whisky-Destillerie zu kaufen? Ich weiß es nicht, aber Steffen Lohr tut es. Er hat dies zusammen mit zwei Kollegen getan. In dieser Episode unterhalte ich mich mit ihm über das richtige Marketing von deutschem Whisky und deren neuesten Whisky, also einem Roggenwhisky aus unter anderem Fässern der schottischen Malt-Whisky-Brennerei Laphroaig. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reiner. Im Interview unterhalte ich mich gleich mit Steffen unter anderem über Laphroaig und rauchigen Whisky. Möchtest du über diesen Whisky-Stil noch mehr erfahren, dann startet nächste Woche für dich unser neuer Whisky-Online-Kurs Inside Islay. Daran bekommst du in 11 Lektionen, dutzenden Videos und Skripten die Möglichkeit, dein Wissen und deine Expertise über Islay-Whisky und deren Destillerien auf ein neues Level zu heben. Du lernst darin auf Basis wissenschaftlicher Studien, wie Raucharomen entstehen und wie du sie bei verschiedenen Malt-Whiskys, von Ardbeg bis Lagavulin oder von Brooklady bis zur neuen Destillerie Art Nouveau unterscheiden kannst. Du kannst dich nächste Woche von Dienstag, dem 1.12. bis einschließlich 5.12. einschreiben. Mehr Infos zu Inside Islay, die findest du unter www.insideislay.de. Und den Link dazu, den findest du auch nochmal in der Beschreibung dieser Episode. Und nun viel Vergnügen mit dem Interview. Steffen, Bastian und du, ihr seid ja die Gründer von Stork Club und ihr kommt ja beide aus der Gastro und habt danach zusammen eine Marketingagentur für Spirituosenmarken gegründet. Wenn man dann hört, dass ihr 2016 fast per Zufall an eine Whisky-Destillerie gekommen seid, dann ja, kann ich mir vorstellen, dass es schon fast wie ein Schlag ins Gesicht für andere Whisky-Hersteller ist, weil ich meine, so ein Destillateurmeister, der hat eine Ausbildung, die dauert Jahre und schottische Masterblender, die haben eine Ausbildung, die dauert noch mehr Jahre. Ist dann, was ich mich dann so frage, ist dann eure Art der Whisky-Produktion so aus einem ganz anderen Feld kommen und so ein Köpfer rein in diese Whisky-Produktion, ist das dann nicht schon irgendwie fast schon zum Scheitern verurteilt, weil man sagen kann, euch fehlt die Expertise?
Ja, das mag sein, dass es auf den ersten Blick so aussieht. Eins muss ich noch korrigieren, das waren nicht nur Basti und ich, sondern der dritte im Bunde ist Sebastian Rack, der da ebenfalls bei Small Big Brands eben schon mit im Boot war und genauso eben hier auch bei den Spray und Distillers. Ja, mag sein, dass es für den anderen oder einen oder anderen anfühlt wie ein Schlag ins Gesicht, aber man darf eben nicht vergessen, ich glaube, was absolut unerlässlich ist am Ende natürlich Leidenschaft und ein Gefühl für das Produkt. Und das Gefühl haben generell wir alle drei eben schon gehabt für am Ende jegliche Art von Spirituosen. Dadurch, dass wir das ja tagtäglich verwandt haben, damit gearbeitet haben, war uns das auf jeden Fall oder war es für uns kein böhmisches Dorf, einen guten Whisky zu kreieren. Also wir wussten am Ende natürlich, wie es schmecken soll. Der Weg dahin dann, da muss ich sagen, natürlich am Ende, das war steinig, schwer. Wir sind oft verzweifelt, aber am Ende darf man den Kopf nicht in den Sand stecken und wir haben eben viel über Trial and Error immer wieder probieren und immer wieder neu und es dann einfach geschafft, am Ende wirklich, glaube ich, einen wirklich ganz, ganz tollen Whisky zu kreieren.
Aber was ich mich da frage, warum kauft man sich überhaupt eine Whisky-Destillerie? Weil ich meine, ihr seid ja aus soliden Berufen gekommen, ihr wart vorher selbstständig, hattet eure eigene Agentur. Mhm. Und wenn man so Teil eines Familienunternehmens da reinwächst in die Whisky-Produktion, dann ja, früher war man dann vielleicht rein auf Obstbrände oder Korn spezialisiert und dann erweitert man so sukzessive auf Whisky, okay. Aber ihr habt euch ja komplett neu diesem Thema gewidmet. Du hast zwar schon gesagt, dass ihr schon beruflich dann damit zu tun hattet, aber eher aus der, ja, externen Ecke. Und das, obwohl man es mit deutschem Whisky ja wirklich auch so gegen die internationale Konkurrenz wirklich ziemlich schwer hat. Also was treibt einen da wirklich an, sowas zu machen?
Am Ende sind es eben zwei Sachen. Ne? Es ist zugleich am Ende eben eine Bürde und eine Chance zugleich. Wir kommen ja nicht von ungefähr und haben uns den Whisky-Markt natürlich auch angeschaut, um das mal von ganz vorne zu beginnen, als wir die Opportunität hatten, diese Whisky-Distille zu kaufen. Und haben vor allem gesehen im deutschen Markt, dass es definitiv brauchbaren Whisky gibt. Ja? Aber die meisten eben von denen orientieren sich immer sehr an den Schotten. Und dann ist es natürlich auch wieder schwierig, eine deutsche Whisky-Identität aufzubauen oder sich die für sich zu verinnerlichen. Und das war für uns eben auch zugleich eine Chance, eben das Feld neu zu bespielen, neu zu denken und unsere Whisky-Expertise, die eigentlich eher natürlich auf der Verköstigung und Probieren sämtlicher Whiskys, die es auf dieser Welt gibt, am Ende in unser Produkt einfließen zu lassen. Warum wir jetzt den Schritt gegangen sind von eigentlich einem Business, was stetig am Wachsen war, dazu übergehen, ein absolutes Neuland zu machen oder eine Destillerie zu kaufen. Ich meine, das ist eigentlich nichts lag uns ferner. Aber wir waren alle so ein bisschen müde. Wir haben lange Zeit viel für andere Marken gearbeitet. Wer aus dem Bereich Agenturen kommt, weiß, dass am Ende leider nicht immer die beste Idee gewinnt, sondern meist irgendwie die günstigste, wo ich am meisten Leute erreiche. Und das war uns auf Dauer einfach, wir hatten da einfach keine Lust mehr drauf. Und die Idee wurde ja eigentlich daraus geboren, dass wir irgendwann die Vertriebsrechte an dem Lufthansa-Cocktail uns gesichert haben. Und das war quasi das erste Produkt, mit dem wir auf den Markt gegangen sind. Und so muss man sagen, da haben wir so ein bisschen Blut geleckt und dann gesehen, also wir können Design, wir können Geschmack, und wollten dann eigentlich anfangen, eine Whisky-Marke zu kreieren, und waren da bei der Frau Bohn in der Uckermark. Preußischer Whisky heißt die Marke. Ganz toller Whisky. So eine One-Woman-Show, die maischt allein, die brennt allein, die füllt alleine ab. Und
das ist, glaube ich, so ein Pferd auf dem Label, oder?
Genau.
Auf der Flasche.
Ja, und absolut toller Whisky. Und wollten dort eigentlich ein Fass kaufen. Nur Frau Bohn hat gesagt, ja, Jungs, das ist zwar schön und gut, aber ich brauche das für mich selber. Ich kann euch nichts verkaufen. Aber da gibt es unten in Schleppzig eine Destillerie und der macht sowas. Der verkauft Fässer und ich habe gehört, der möchte auch das Unternehmen in Gänze verkaufen. Und ich war bei dem Termin bei der Frau Bohn nicht dabei. Ich war in der Agentur zugange und die Jungs kamen dann rein und sagen, ja, du, schlechte Nachrichten. Also wir werden keinen Fass Whisky bekommen. Okay, aber wir könnten eine Destille kaufen. Da dachte ich, okay, eine Destille. Und wo? Na, in Schleppzig. Schnell geguckt, wie weit das weg ist. Das war von uns, von der Agentur, glaube ich, 60 Kilometer weit weg hier im schönen Unterspreewald, nennt man das. War uns selber nie im Begriff, ne? Und man ist eigentlich immer der Meinung, man kennt alles, man hat alles gesehen, war in Schottland, hat Destillen besucht und war überall auf der Welt unterwegs. Aber die Destille in Schleppzig hat noch niemand von uns gehört. Und so kam es dann, dass wir im Winter hier rausgefahren sind. Und es war wirklich, wir sind auf den Hof gelaufen und wussten, wir müssen das machen. Wir hatten weder das Kleingeld dafür, noch die großen Investoren an der Hand. Aber da ist der Groschen gefallen und wir haben gesagt, wir müssen das Ganze machen. Und dann haben sich diese Verhandlungen waren zäh und haben sich relativ lange hingezogen. Es hat fast ein Dreivierteljahr gedauert. Und fand dann im Oktober, Ende Oktober dann sein Ende. Und wir haben dann schlussendlich diese Destille hier gekauft. Mit allem, was dazugehört.
Was haben dann eure Familien dazu gesagt? Weil ich kann mir schon vorstellen, das ist ja schon ziemlich dass man im ersten Moment mal so auch als Ehepartner natürlich guckt, vom Whisky-Trinker oder vom Whisky-Vermarkter jetzt plötzlich alles über Bord schmeißen und sich so einem Risiko widmen.
Ja, ich glaube, dass unsere Frauen uns ganz gut kennen und wenn die wissen, dass wir uns einmal in einem Thema verbeißen, dann lassen wir da nicht mehr los und setzen alles dran, um das eben natürlich bestmöglich auch umzusetzen. Und es ist was anderes, eben halb unglücklich in einer Marketingagentur zu arbeiten, zu wissen, wie ich schon eingangs erwähnt habe, nicht immer die beste Idee gewinnt, sondern eigentlich immer nur noch die große Reichweite hat und viele Leute erreicht. Und ja, wir waren da alle so ein bisschen müde und ich glaube, unsere Frauen haben uns da alle vollends eben unterstützt und auch die waren natürlich hier, bevor wir gekauft haben, zugegen und haben sich das Ganze mal angeschaut und da kam in keiner unserer Frauen der irgendwie überhaupt nur ein Funken eines Zweifels auf. Und die kennen uns ja und wissen, wie wir Sachen denken und wie wir Sachen machen und haben da vollends die Unterstützung unserer Frauen erfahren. Also da gab es keinen Moment des Zweifels, nie.
Und man baut sich halt, ja klar, man baut sich halt so dann natürlich auch sein gemeinsames eigenes Baby auf.
Genau, richtig. Und es ist was anderes, eben etwas zu machen, was für dich und vielleicht dann eben auch noch in Generationen, wie mein Sohn und meine Tochter oder beim Basti für seine Kinder oder für Sebastian ist. Das ist eine ganz andere Qualität, die man hier macht. Und man schafft eben was mit seinen eigenen Händen. Klar hatten wir vorher auch schon Leute in Lohn und Brot, aber das hier war natürlich eine ganz andere Qualität. Das musste auch gut vorbereitet und gut durchgerechnet sein. Aber am Ende, glaube ich, heute jetzt nach 4 Jahren, wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen, gibt uns am Ende, glaube ich, auch so weiter Erfolg recht. Mit dem, was wir tun und wie wir es tun, ganz richtig gelegt zu haben.
Was ich da aber auch an der Stelle sagen muss, was mir bei euch aufgefallen ist, also ich muss echt sagen, ich kenne wenige Whisky-Marken hierzulande, die wirklich so einen solch professionellen Markenauftritt haben. Also das fängt an bei der Gestaltung der Pressemitteilung. Ihr hattet mir zu dem neuen Whisky, hattet ihr mir auch die Pressemitteilung geschickt, bis hin zu dem ganzen Corporate Design. Also da muss ich wirklich sagen, das ist stimmig und hat auch Wiedererkennungswert. Ja, wobei man natürlich fairerweise sagen muss, ihr kommt aus dem Bereich und habt das Know-how. Also jemand, der jetzt wirklich Brennmeister destilliert und dann so praktisch Einzelkämpfer mit seinem kleinen Unternehmen ist, ist es natürlich schwieriger, weil er einfach Tag ein, Tag aus mit einer ganz anderen Geschichte beschäftigt ist. Wenn du jetzt aber mal generell über die deutsche Whisky-Brenner-Szene guckst, so von oben herab drauf guckst, wie würdest du so im Großen und Ganzen deren Marketing, ich sag mal Know-how und Marketing-Bemühungen beschreiben?
Also klar, das hast du schon ganz richtig gesehen, wenn ich da ein bisschen weiter ausholen darf, ist bei uns oder was uns generell aufgefallen ist, als wir uns den Markt angeschaut haben, ist, es gibt tolle Whiskys da draußen, wie ich eben eingangs schon sagte, die meisten lehnen sich eben irgendwo in Richtung Schottland an. Und es ist natürlich am Ende vielleicht am Anfang auch erstmal das Einfachste, sich auf irgendwas Bekanntes zu stürzen. Es ist nicht mehr so erklärungsbedürftig für den Kunden, den ich erreichen möchte. Es ist einfacher verständlich, wenn ich dem sage und irgendwie in der Erklärung vielleicht noch 2-3 Mal den Namen schottischer Whisky-Machart fallen lasse. Aber da war uns klar, wenn wir das machen, dann wollen wir, dass wir, wie kann ich ja sagen, Deutschland als Whisky-Land auf die Karte packen. Wenn man sich jetzt mit einem ganz normalen Menschen unterhält, der ab und an mal einen Whisky trinkt, dann ist für den immer das höchste der Gefühle ist der Schotte. Dann kommt der Amerikaner, dann vielleicht der Ire, dann der Japaner und dann kommt gar nichts mehr. Und uns war es eben von vornherein, und das war das selbsterklärte Ziel von Anfang an, Deutschland als Whisky-Land auf die Karte packen. Deswegen, und da kommen wir jetzt auf das Thema Design zu sprechen, ist es eben unerlässlich. Ich kann, oder was extrem wichtig ist, ich muss natürlich auffallen in einem Backboard, bei einem Whiskyhändler. Mir bringt es nichts, wenn ich in dem Gros der Masse und anderen Flaschen in der deutschen Ecke, schottischen Ecke oder wo auch immer einfach untergehe. Deswegen auch diese sehr markanten Farbgebungen der Whiskys. Zum einen schielen wir natürlich auch schon mit dem Auge auf ausländische Märkte, tun oder exportieren mittlerweile eben auch schon nach UK, teilweise nach Belgien und nach Frankreich. Deswegen dann auch der englische Name. Und die Skills, klar, die haben wir alle durch unser Schaffen, durch unser voriges Leben bei verschiedenen Marken, für verschiedene Marken, wo wir selber viel aufgesaugt haben. Wir haben selber für große Marken dieser Welt gearbeitet und am Ende natürlich auch immer gesehen, was funktioniert gut, was tut es nicht, ne? Und uns natürlich da auch vielleicht das eine oder andere abgeschaut oder angeeignet, was wir dann jetzt für uns einfach umsetzen und einfach da unser reges Wissen nutzen. Das ist zum einen der Marketing-Skill und Ansatz. Und das andere ist natürlich, oder es gibt noch 2 Punkte, natürlich muss das Produkt da drinnen, muss natürlich auch schmecken und das muss geil sein. Und da sage ich immer, man muss einfach im Leben, man muss viele Frösche küssen oder viele Whiskys trinken, um zu wissen, was am Ende, oder ich für mich, oder Sebastian und Bastian genauso, tarieren und sagen, das ist wirklich geiles Zeug, in die Richtung wollen wir und so soll es schmecken. Und ich glaube, das ist eben unerlässlich. Das wird aber den anderen Whisky-Destillen wahrscheinlich genauso gehen. Die werden auch stetig und ständig an ihren Destillaten hängen oder auch die eine oder andere Flasche von uns mal bestellt haben, um zu gucken, was wir da anders machen. Und der dritte Punkt, wenn ich den noch sagen darf, ist dann der letzte, der alles vereint, ist, man muss irgendwie am Ende auffallen, es muss gut aussehen, der Inhalt muss stimmen. Und das bringt aber alles überhaupt nichts, und da will ich unsere Vertriebsmannschaft einfach mal über den großen Klee loben, ist, es bringt alles nichts, ich kann in Schönheit sterben, wenn ich niemanden habe, der es verkaufen kann. Und das ist dann das A und O, eigentlich am Ende der allerwichtigste Punkt. Du brauchst gute Leute, die Bock auf die Marke haben, die ein Stück weit das Ganze eben vielleicht auch ja transportieren, leben im besten Fall und das Ganze dann auch gerne verkaufen. Und das wären für mich ist das Dreigestirn oder die Dreifaltigkeit unseres momentanen Erfolges, würde ich sagen.
Da gebe ich dir auch absolut recht, wenn man jetzt mal zum Beispiel auch wenn man Schwenk macht in die Gin-Szene, dann muss ich auch sagen, in den letzten Jahren in dieser ganzen Blase sind ja wirklich die, und nicht Blase, aber in diesem ganzen Hype, in diesem ganzen Trend, waren natürlich auch die extrem erfolgreich, die genau die Faktoren beherzigt haben, die du jetzt beschrieben hast. Also wirklich ausschließlich die Schwerpunkte auf alle drei Punkte gesetzt haben und nicht nur auf die Produktion. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass die Leute halt wirklich Brenner sind, also dass die das Handwerkliche können, Handwerkliche verstehen, und ich denke, das ist auch genauso, wie du es beschrieben hast, dass die Leute sich mal von euch eine Flasche bestellen oder auch von der anderen Konkurrenz und die einfach probieren, mal schauen, wie sich der Markt entwickelt und wirklich für ihr Produkt brennen und teilweise auch wirklich gute Produkte produzieren, aber dann vielleicht zum einen nicht das Budget haben, nicht die Zeit haben oder auch nie gelernt haben, dass es wirklich so ein entscheidender Faktor ist, dass das Marketing oder professioneller Vertrieb. Was würdest du da jetzt aus deiner Warte heraus sagen, wie man am besten herangeht, um, sagen wir mal jetzt, deutschen Whisky zu vermarkten? Was ist das so das A und das O, das den Leuten schmackhaft zu machen und ja bekannt zu machen?
Ja, ist zum einen eben eine Identität der Marke eben entwickeln. Also es langt nicht nur, dass irgendwie McLochmund vom was weiß ich was Fixtalsee oder irgendwas zu nennen, und sondern am Ende muss das natürlich stimmig sein, von vorne bis hinten. Also die Story oder diese Markenwelt, die wir aufgebaut haben, die ist am Ende echt. Wir haben uns nichts aus den Fingern gesaugt. Das würde am Ende, selbst wenn man das tut, dann eben irgendwann einem wieder auf die Füße fallen. Sondern eben, man muss sich, glaube ich, in seinem Umfeld umschauen. Das fing bei uns zum Beispiel an. Wir haben am Anfang eben auch noch Gerstenmalz-Whisky, also einen klassischen Single Malt, produziert. Aber uns dann einfach, nachdem irgendwie die Anlagen bestellt waren und wir erstmal durch das größte Tohuwabohu durch waren, uns dann wieder zusammengesetzt und wieder hinterfragt. Und das machen wir stetig und ständig, um die Identität der Marke und von Store Club weiter herauszufallen, herauszustellen. Und haben dann eben auch Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel, dass wir Gerste einfach nicht mehr produzieren, Gerstenmalz in Single Malt Whisky, auch wenn das Reisenden einen Absatz findet. Aber wir haben gesagt, wir machen eben dann in dem Fall Roggen zu unserem Thema und setzen eben alles auf die Karte Roggen, ob Roggenmalz oder Roggenrohfrucht, haben so das Produkt geschärft. Denn zum einen machen wir Sachen, wo wahrscheinlich der ein oder andere Destillateur auch wieder die oder Brenner die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Wir haben mit dem Rosé Rai zum Beispiel ein Whisky-Aperitif auf den Markt gebracht, wo ein Spätburgunder Roséwein mit Whisky gemischt würde. Ja, da würden wahrscheinlich, wir haben kein Problem, irgendwelche Konventionen zu brechen, weil am Ende wir keine Brenner, keine Brauer, keine Destillateure sind und am Ende uns auch keiner gesagt hat, nee, das kannst du nicht machen, so macht man das nicht, sondern wir von vornherein immer unser Ding irgendwie gemacht haben. Und ich glaube, das ist wichtig. Man muss echt bleiben. Und das wäre so mein Ratschlag für all die da draußen. Also sei echt und mach irgendwie. Klar, dass man das Rad nicht neu erfinden kann, aber es ist jetzt schwierig, ne? Ohne das jetzt an einem Markenbeispiel, der es vielleicht nicht ganz so genial macht, festzumachen. Will ich auch nicht, also.
Ja, nee, das ist jetzt, glaube ich, keine gute Publicity, jetzt hier irgendeinen durch einen Kakao zu ziehen. Aber wenn wir jetzt mal nochmal ganz kurz bei dem Punkt Marketing bleiben, ja. Da habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, wenn ich es jetzt mal mit zum Beispiel mit Schottland vergleiche, Und das ist ja gut, da ist der Vergleich ein bisschen schwierig, weil der Großteil jetzt im Portfolio von internationalen Konzernen ist und die haben natürlich Marketingabteilungen mit ganz anderen Budgets. Und ich habe auch manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass die kleinen schottischen Destillerien sind da eher wie die deutschen Brenner. Also dass sich das eher vergleichen lässt, weil die setzen dann eher darauf, dass sie gefunden werden, statt sich aktiv in Szene zu setzen. Was würdest du jetzt aus eurer Erfahrung, ihr seid jetzt schon ein paar Jahre auf dem Markt, was würdest du jetzt da sagen, dieses Budget sollte man, also prozentual vielleicht gesehen, einplanen, wenn man wirklich solide sein Produkt auf dem deutschen Markt vermarkten will?
Also um ganz ehrlich zu sein, vielleicht sieht es bei uns auch anders aus, aber wir haben im Moment, da müsste mich jetzt Basti berichtigen, die Zahlen müsste ich vielleicht dann nochmal nachschießen, aber ich glaube, wir haben echt am Ende kaum Geld für Marketing irgendwie ausgegeben. Wir haben alles die letzten 4 Jahre in das Produkt und in den Ausbau gesteckt. Wir haben mit, kann man hier auch ruhig mal nennen, mit Claudia Schleffler und alle Vögel fliegen hoch, eine tolle PR-Agentur, die wir uns leisten, die da einfach tolle Arbeit macht. Das ist natürlich noch eine Sache, über die man nachdenken sollte. Wir betreuen unseren Instagram-Kanal eben auch selber, das macht Basti. Im nächsten Jahr werden wir vielleicht, wenn die Budgets ein bisschen größer sind, dann werden wir auch da vielleicht nochmal das eine oder andere machen. Also wir haben Ideen und wir sind da noch lange nicht am Ende. Aber jetzt da ein Guest zu sagen, du, da musst du mal 10% deines Jahresumsatzes ins Marketing stecken, nee, glaube ich gar nicht. Sondern man muss sich mit guten Leuten umgeben, man muss dann, und das muss man auch dazu sagen, wir haben oder halten uns den Luxus eben von 3 Außendienstlern, die, wie ich eben schon erwähnt habe, eben diese Marke mitgestalten, mitleben und jeden Tag da draußen sind und Kontakt zu den Leuten haben, zu den Bartendern, zu den Einkäufern im Einzelhandel. Und das natürlich dann auch wieder so ein Stück weit diese Marke von denen gelebt wird und so weitergegeben wird. Und dann im besten Falle natürlich wieder von demjenigen, der es verkauft, dann zum Endkunden transportiert wird. Und ich glaube, das ist eben was am Ende, wenn man so sagt, vielleicht kein Geld kostet, weil die Leute einen guten Job machen. Aber am Ende, wenn man ehrlich ist, arbeitet ein Außendienstler natürlich auch nicht umsonst, ja.
Klar, auf jeden Fall. Du hast mir aber auch im Vorfeld gesagt, und du hast es jetzt gerade in der Episode auch nochmal angesprochen oder im Vorfeld oder im vorigen Teil der Episode, dass ihr keine schottische Kopie sein wollt. Und gut, ich muss mal sagen, das fällt ja allein deswegen schon raus, da euer Whisky in erster Linie auf Roggen basieren und jetzt nicht auf gemälzter Gerste. Das heißt, die Basis ist ja bei euch schon eine ganz andere als in Schottland. Aber du hast ja auch gesagt, dass ihr deutschen Whisky auf die Weltkarte bringen wollt. Also was ich mich da jetzt aber frage, macht es da nicht einfach mehr Sinn, einfach Store Club auf die Weltmarke zu bringen, statt deutschen Whisky? Denn ich meine, häufig ist es ja schon so, dass man eigentlich gar nicht weiß, was deutscher Whisky ist. Also den Kunden fehlt da wirklich ein klares Bild, was er da bekommt. Macht es da, wie gesagt, nicht einfach mehr Sinn, Stork international Aufmerksamkeit zu verleihen, statt eine Kategorie, die, ja, ja, eigentlich gar nicht existiert?
Ja, doch. Am Ende, gut, das wäre natürlich jetzt etwas vermessen zu sagen, Stork Club und das ist der einzige Whisky. Sondern ich glaube, dass das natürlich über die Kategorie hinweg dann vielleicht auch ein Bewusstsein für andere tolle Whiskys eben schafft. Ja? Wo dann am Ende, wir sind ein Land des Getreides. Ja? Wir waren die ganzen Auswanderer, die in die USA gegangen sind und dort den Boden für die heutige Bourbon- und Whisky-Produktion in den USA gelegt haben.
Jakob Böhm.
Ja. Ja, das waren am Ende, das waren Deutsche. Ist am Ende vielleicht für die Kategorie natürlich schön. Wenn jetzt die deutsche Whisky-Welt oder die Whisky-Landschaft als nur noch Store Club wahrgenommen wird, glaube ich, das wäre vermessen zu sagen. Am Ende hätte ich natürlich damit auch kein Problem, wenn wir als das Synonym für den neuen deutschen Whisky gelten. Aber ich glaube, dass eben auch andere, und das habe ich ja eingangs auch schon gesagt, einfach einen guten Job machen und gute Destillate produzieren. Und man, glaube ich, am Ende dann nur gemeinsam was reißen kann, in der Kategorie wachsen. Ne? Weil jetzt, man pickt sich ja auch nicht einen Schotten raus oder einen Amerikaner oder einen Japaner, sondern am Ende sind es dann eben diese Hülle und Fülle von guten Destillaten und Destillerien, die eben eine Kategorie ausmachen. Und wir sehen ja jetzt am Ende, was haben wir, wie viele Destillerien in Deutschland? Boah, ich glaube, mit dem Brennrecht liegen wir weit über 10.000. Ja? Und wie viele, da musst du mich berichtigen, gibt es, die wirklich Whisky machen? Wie viele haben wir da? 300, 400, 500 oder was?
Einige, also da müsste ich jetzt selber nochmal nachschauen. Aber wenn ich dich jetzt kurz unterbrechen darf, was da jetzt auch der entscheidende Punkt ist, du hast jetzt gerade eine Riesenzahl genannt, lass sie jetzt ein bisschen größer sein, ein bisschen geringer, aber es ist definitiv eine sehr große Zahl. Und in Schottland haben wir natürlich vergleichsweise sehr viel weniger Brennereien. Aber was man wirklich fairerweise sagen muss, einfach auch gefördert und gefordert durch die Scotch Whisky Association, hat Scotch eine ganz klare rechtliche Basis, was sie sein darf, damit ein ganz klares Geschmacksprofil. Und dann kann das natürlich nach außen hin von jeder Marke kommuniziert werden. Das heißt, die vertreiben natürlich ihre Marke, aber auch Scotch Whisky, Single Malt Scotch Whisky mit einer ganz klaren Vorstellung. Und das heißt, der Kunde in Japan, Australien, Afrika, USA und Deutschland, der weiß ganz genau, was er bei Single Malt bekommt. Allein schon aufgrund dessen, dass es so harte Vorgaben gibt, was die Apparaturen und was die Herstellung angeht, das haben wir ja in Deutschland nicht. Das heißt, manche brennen auf ihren konventionellen Obstbrennblasen. Das heißt, du bekommst eine sehr deutliche Fruchtnote. Mhm. Die anderen bestellen sich die Brennblasen von Forsyth aus Schottland, kommen extrem nah ans Original ran. Das heißt, es ist halt eher so eine Patchwork-Familie hier, die mit Einzelteilen keinen schlechten Whisky produziert, aber nach außen hin jetzt nicht wirklich eine Einheit ist. Und da sehe ich halt auch das Problem, generell diese Marke im Ausland als deutschen Whisky zu vermarkten, weil der Kunde einfach im Ausland nicht weiß, gut, er bekommt es geografisch hin, Whisky einfach innerhalb der Bundesrepublik, aber was bekommt er da geschmacklich? Wie würdest du da jetzt deutschen Whisky beschreiben?
Ja, es ist natürlich schwierig aufgrund von Hülle und Fülle und den etwas im schottischen Vergleich laxen Vorgaben. Aber wenn man das Ganze jetzt mal, außer vielleicht mit dem Bourbon, mit amerikanischen Whiskys vergleicht, wo die Vorgaben noch viel, viel laxer sind als hier in Europa, da funktioniert es am Ende auch. Und das macht am Ende vielleicht auch diese Vielfalt einfach aus, weil der brennt auf der Anlage, der brennt zweimal. However, am Ende glaube ich immer, dass wir Produkte nicht für Nerds machen und für Spezialisten. Ich habe Spaß daran, auch verrücktes Zeug zu machen. Und mich ehrt es, wenn andere Brenner und Destillateure sagen, boah, das ist wirklich geiles Zeug, was ihr da macht. Die Sache ist, dass uns viel, viel wichtiger ist, was am Ende in der Flasche landet. Wenn jetzt ein Spezialist und Obernerd da einen Spaß dran hat, wie lange haben wir gebraucht zum Vermeischen, die Fermenterdauer, welche Hefe, bei welcher Temperatur haben wir die Hefe angestellt und so, dann liefern wir die kann er gerne haben, das ist gar kein Problem. Aber am Ende, glaube ich, muss das Produkt in der Flasche überzeugen. Und da ist eben das A und O, dass es eben jemand kauft. Und desto breiter wir da aufgestellt sind und desto mehr Leute uns probieren und uns gut finden, ja, dann haben wir am Ende da unser Ziel eben schon erreicht. Ja, wenn wir dann stattfinden in den Kreisen der Nerds oder Whisky-Aficionados, ja, umso besser, umso schöner. Am Ende, glaube ich, aber haben wir da noch eine weite Reise vor uns und kämpfen da, das kann man immer wieder schön sehen, wenn wir mal auf Whisky-Messen zugegen waren, das interessiert einfach keinen Menschen. Ja? Also klar, verliert sich da mal einer bei unserem Stand, der probiert es und sagt, wow, geiler Scheiß. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass gerade in dieser relativ speziellen Welt, und da reden wir nun mal von Single Malt, solange da meist keine 10 irgendwo auf der Flasche steht, also sprich für die Jahre, ist das irgendwie uninteressant für die Leute. Ja, zumindest für die Spitze der Pyramide. Umso schöner, wenn wir die auch überzeugen können. Ja, aber das ist, glaube ich, noch ein langer, langer, langer Weg.
Apropos gerade überzeugen, eine ganz große Gruppe, diese Single Malt Fans, bedient sich natürlich auch sehr viel bei den Destillerien von Eiler. Einfach aufgrund dieses intensiven rauchigen Aromas. Und das machen ja auch einige deutsche Produzenten nach. Und ähnlich wie die Schotten dort, verwenden sie auch getorftes Malz, um so eine Rauchnote zu bekommen. Und da, ja, da genauso wie es viele schottische Whisky-Destillerien auch zu ihrem Markenzeichen gemacht haben. Ihr hättet das ja auch machen können, aber stattdessen verwendet ihr es zum Beispiel bei eurem neuesten Whisky, habe ich jetzt hier gerade, nehmen wir den Stork Club Smoky Rye Whisky, nehmt ihr jetzt nicht getorftes Malz oder geräuchertes Getreide als Ausgangsbasis, sondern ihr bedient euch eher bei Fässern von einem schottischen Big Player, also von Lefroig.
Genau.
Das heißt, auf der einen Seite ist es natürlich super, weil ihr dann den Marketing-Effekt und die Bekanntheit von Lefroig für Produkt nutzen könnt. Wenn ich die Flasche jetzt mal umdrehe, ihr hebt das ja auf dem Label auch richtig hervor. Also ihr markiert da, ich glaube, fast alles, was markiert ist, ist Lefroig, alles, was fett markiert ist, war genau. Dieser Marketing-Nutzen der einzige Grund, dass ihr gesagt habt, wir nehmen jetzt lieber Fässer von Lefroig statt gleich getorftes Malz von hier?
Also, zu den Produkten was zu erklären. Ne? Also ich sage die ganze Zeit, keine schottische Kopie und dann kaufen wir schottische Fässer. Und, genau, also du hast mich erwischt, ich fühle mich ertappt. Aber da ist zum Beispiel wieder ein gutes Beispiel. Marketing, reagieren auf den Kunden. Sebastian, Basti und ich stehen oft hier unten selber am Regal. Also wir haben hier auf der Distille einen Shop unten, wo wir alle unsere Produkte verkaufen. Und um da immer ein direktes Feedback eben auch von den Kunden zu bekommen. Und eine Sache war immer und jedes Mal, gibt's auch was mit Rauch? Gibt es auch was mit Rauch? So, und da haben wir uns am Ende wirklich lange Zeit gegen gewehrt, weil wir es einfach nicht machen wollten. Weil es am Ende, da gibt es tolle Sachen, da braucht es nicht noch uns. Aber irgendwann war eben dann der Punkt erreicht, wo wir sagten, so, da waren heute schon wieder 4 Leute da. Also am Ende reagieren wir dann eben auch auf den Markt und haben gesagt, komm, wir probieren es einfach mal. Und wir hatten so oder so schon Fässer gefüllt, Ex-Lafrag-Fässer, mit einem 100% Roggen von uns. Und dann bin ich verschwunden und habe mal was zusammengemischt. Und dabei kam dann eben dieser Smoky Rye zustande, den wir dann eben gemeinsam abgeschmeckt haben. Und das ist am Ende einfacher für uns, diese Lafroig-Fässer zu nehmen, da drin eben eine Vollreifung, volle Distanz über 3 Jahre zu gehen und das Ganze dann in dem Fall eben noch zu verfeinern mit frischen Fässern aus amerikanischer Weißeiche und deutscher Eiche und dann eben diesen Blend eben zu machen. Ich brauche dann kein Finish und ständig umfüllen, das ist eben wieder zolltechnisch ein Riesenaufwand und macht keinen Spaß. Deswegen haben wir uns eben dafür entschieden, die Fässer eben von Lafroig zu nehmen und ich glaube, der Erfolg gibt uns ja auch recht, also das läuft wirklich wie geschnitten Brot und ist am Ende einfach auch saulecker und soweit ich weiß, fällt mir jetzt auch kein 100% Roggen Rohfrucht Whisky ein, der mit Raucharoma auf dem Markt ist, aber das weißt du bestimmt.
Nee, mir fällt jetzt auch keiner an, also kein genau. Jetzt so, wie ihr ihn in die Flasche gebracht habt.
Ähnlich wie bei dem Stork Club Rosy Rye, wie gesagt, wir sind eine kleine Destille, wir sind handlungsschnell, wenn wir was machen wollen, dann machen wir es. So, und dann füllen wir mal, das sind so knapp 2.500 Flaschen, die wissen wir, dass wir sie auf jeden Fall loskriegen und dann sehen wir auch in dem Turnus, wie sich diese Flaschen drehen und bewegen. Macht es Sinn, das Ganze weiter zu verfolgen oder wir lassen es verpuffen? Ja, und von daher eben vielleicht noch der nächste Rat, einfach mal Sachen auszuprobieren, vielleicht Sachen einfach anders zu machen und das kann man ja in einer kleinen Anzahl erstmal machen und dann sehen, ob man es dann hinkriegt und skalieren möchte dann.
Wie kommt man eigentlich an solche Lefroig-Fässer? Also habt ihr einfach hier bei Beam Suntory in Deutschland bei der Zentrale angerufen und nachgefragt? Oder? Nee. Also nee. Zur Deko gibt es viele Möglichkeiten, aber auch solche, die sich noch zur Nachreifung eignen lassen.
Ja, also das geht relativ einfach und da hier wieder Shoutout an Ralf Messing von Willem Eder, bei denen wir einen Großteil eben unserer Fässer beziehen. Die wissen, dass wir auf Qualität und nochmals Qualität setzen und da holt man sich dann mal ein Fass, guckt eben, ob das funktioniert, wie riecht es, wie schmeckt es, funktioniert, dann ordern wir nach und am Ende ist das überhaupt kein Problem. Also ich komme nahezu wirklich an jedes Fass, was ich haben will. Das geht von Mizunara-Eiche über irgendwelche Masala-Fässer. Also es gibt nichts, was ich nicht bekommen könnte. Und das machen wir meist eben zu 80% unserer Fässer stammen eben von Willem Eder in Bad Dürkheim. Die sind eigentlich eher, ich primär, glaube ich, machen die eher Großfässer, also irgendwie so 1000 Liter aufwärts und sehr, sehr stark weinfokussiert, haben aber eben auch noch einen sehr, sehr großen Weinhandel, also ne, sekundär gehandelte Fässer. Also da kommt am Ende, ich komme an alles, was ich will.
Und
you name it, I get it.
Wenn wir jetzt bei wenn wir so mal den Scotch anschauen, die haben wir vorhin schon gesprochen, basieren in erster Linie auf Gerste, aber euer Portfolio basiert jetzt zum überwiegenden Teil auf Roggen. Warum habt ihr euch für Roggen entschieden? Also warum jetzt nicht Gerste, den Klassiker?
Ja, das ist ganz auch relativ einfach zu erklären. Wir sind hier, also Destille gekauft, dann eben hier rumgefahren und dann irgendwie Weltmarkt, was wollen wir machen? Irgendwo muss ich Roggen herbekommen und dann ist von uns quasi wirklich 3 Kilometer weiter in Dürrenhofe, also der nächste Ort. Ich fahre da 3 Minuten hin, ist eine Agrargenossenschaft. So, und die bauen am Ende auch ein bisschen Gerste an, aber überwiegend Roggen. Das liegt daran, dass wir hier eben auch Teil dieses Roggengürtels sind, ne, der irgendwie vom Atlantik, Frankreich, Deutschland bis hin ins Ural sich durchzieht. Die Böden sind hier relativ karg. Roggen, ich vermag es kaum zu sagen, ist ein relativ anspruchsloses Getreide und wächst nahezu überall und so tut es das eben auch hier. Also wenn du im Sommer hierher kommst und hierher fährst, garantiere ich dir, dass jedes zweite Feld eben mit Roggen bestellt ist. Und so hat uns quasi der Roggen quasi förmlich angeschrien. Ja, nimm mich, nimm mich, nimm mich. Und wir haben das immer am Anfang so ein bisschen außer Acht gelassen. Also wir haben auch Roggen, uns war klar, wir wollen Roggen machen. Und eben dann wieder mal in einem dieser Prozesse im Hinsetzen und drüber nachdenken, was machen wir ja eigentlich, haben wir gesagt, fuck it, ab jetzt, wir machen jetzt einfach nur noch Roggen. Ja, und haben da eben einen tollen Lieferanten gefunden, die am Ende einen Populationsroggen anbauen. Kondukt heißt der. Der ist genau richtig, der hat genug Stärke, funktioniert wunderbar, die Wege sind kurz. Ich brauche hier mir kein Silo hinstellen und jedes Mal irgendwie 10, 20, 30 Tonnen abnehmen, sondern das ist mehr oder minder zu vergleichen wie mit der Autoproduktion. Mein Zulieferer sitzt nebenan, es ist ein Anruf und 2 Stunden später ist der Roggen hier, ja, fertig abgewogen im Big Pack und los geht's.
Wobei man aber sagen muss, mit Gerste hättet ihr auch nicht das Problem der fehlenden Enzyme und damit der schlechten Fermentation, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel Roggen anschaue, hat er im Vergleich zum Gerstenmalz jetzt von Natur aus nicht diese Menge an Enzyme, die sie aber fürs Maischmilz bzw. für Fermentation dann später brauchen. Ja, ja. Ihr nehmt ja dann dafür, soweit ich weiß, technische Enzyme als Fermentationsstarter, weil der Roggen selber auch dann zu wenig eigene Enzyme mitbringt, damit die Stärke in Glucose verwandelt werden kann. Und warum nehmt ihr nicht stattdessen einfach einen kleinen Teil gemälzter Gerste? Weil ich meine, das machen ja zum Beispiel einige US-Rye-Whisky-Hersteller auch.
Also wir haben am Anfang hing dieses Damoklesschwert technische Enzyme auch über meinem Kopf. Und wir haben gesagt, nee, wir müssen das ohne machen. Ohne, alles so natürlich wie möglich. Aber das Problem einfach an der Sache ist, dass der Eintrag vom Malz, und da reden wir eigentlich von einer nicht unerheblichen Menge, also 20% plus muss dann Roggenmalz sein in dem Fall. Und das hat wieder eben einen geschmacklichen Eintrag. Und dann geht es uns oder ging es uns einfach wieder viel zu stark in die Richtung Roggenmalz. Und das wollten wir nicht. Wir wollten diese klare Getreidigkeit, dieses leicht phenolische, was der Roggen eben mitbringt, knackig, klar, frisch und eben nach Roggen schmeckend. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir kommen nicht umher, wir müssen eben mit technischen Enzymen arbeiten, um Stärke eben aufzuschließen und eben am Ende dann eben vergärbar zu machen. Gleichzeitig aber auch haben wir gesagt, eben backen wir das Feld des Roggenmalzes eben auch. Wir stellen also am Ende 2 verschiedene Destillate her. Eins besteht eben aus 100% Roggenrohfrucht, wo dann eben Alpha-Beta-Amylasen zum Tragen kommen. Und dann machen wir noch einen 100% Roggenmalz. Da bedienen wir uns bei Weihermann. Ich glaube sogar, das ist Deutschlands größte Mälzerei, wird den meisten deiner Hörer wahrscheinlich hier auch ein Begriff sein. Die Entscheidung ist auf die gefallen, weil die eigentlich die einzigen sind, dankbar für andere Tipps, aber eigentlich sind wir da glücklich, also können euch die Tipps doch sparen, dass wir da eben eine große Varietät an Malzen bekommen haben. Also am Ende, glaube ich, machen die 8 verschiedene Roggenmalze. So, und da haben wir uns dann eben eine Rezeptur eben erarbeitet, die wir bis heute eben herstellen.
Und das ist jetzt, wenn ich jetzt hier mal die Flasche neben mir anschaue, bei dem neuen, beim Smoky Rice, ist komplett dieselbe Ausgangsbasis. Also ich habe für alle eure Whiskys dieselbe.
Genau, der Roggenmalz ist noch gar nicht draußen. Den gibt es noch nicht. Der liegt noch und schlummert in den Fässern. Der kommt erst, ja, im besten Falle sprechen wir über Herbst nächsten Jahres. Aber dazu müssen erstmal die Fässer eben dann so weit sein, dass wir sagen, so, das ist geiler Scheiß, das füllen wir ab.
Wir haben jetzt so relativ viel jetzt über Roggen und über Lafroig-Fässer gesprochen. Ich habe jetzt, mach jetzt gerade mal die Flasche auf. Hab einen trockenen Mund.
Sehr gut.
Und genau, ich schenke mir mal ein Glas jetzt von eurem Smoky Rye ein. Und habt ihr bei der Herstellung dieses Whiskys irgendeinen Fokus gehabt? Also habt ihr jetzt gesagt, wir konzentrieren uns jetzt vor allem aufs Bouquet in der Nase oder das Bouquet im Mund oder Geschmack im Mund, Nachklang? Gab es irgendeinen Fokus?
Nee, gar nicht. Also am Ende, und da wahrscheinlich werden jetzt wieder alle anderen die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sondern wie gesagt, wir hatten diese Lafroig-Fässer, hatten die Idee und dann benutzen wir natürlich, wir benutzen ja auch noch andere Fasstypen und dann haben wir einfach geguckt, so, was passt denn da gut zu? Ne? Du hast jetzt immer bei Isla oder vielen Isla-Whiskys eben auch natürlich schwingt da immer irgendwie so eine Süße mit, die aber eher Single Malt dominiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das wirklich in die Tasting Notes und Sprache packen soll. Und uns war wichtig eben da aber trotzdem noch den Roggen mit allen Ecken und Kanten eben drinne zu haben, aber trotzdem so eine Süffigkeit und Süße mitschwingen zu lassen. Und deswegen haben wir das dann eben gepaart für die Würzigkeit, gerade noch so ein paar Fässer aus Pfälzereiche mit reingepackt und vor allem dann eben neue Fässer und dann noch eine Spur amerikanische Eiche. Also auch neue Fässer mit einem Heavy Toast, die da ja am Ende einfach echt eine gute Arbeit machen.
Also ich muss sagen, ich habe den jetzt, schwenken jetzt unter meiner Nase, mehrmals jetzt hier nur nicht, habe ihn schon probiert. Ich muss sagen, in der Nase merkst du den rauchigen Einschlag, aber du musst danach suchen. Also der springt jetzt nicht sofort ins Gesicht, du musst danach suchen. Genau. Ich glaube aber, das tut dem Whisky ganz gut, wenn er ein bisschen wärmer getrunken wird. Dann glaube ich, kommt die Rauchnote ein bisschen deutlicher raus. Wo sie aber wirklich sehr, sehr deutlich ist, ist im Nachklang. Also da merkt man den Rauch richtig deutlich.
Ja. Das mag eben da daran hängen, dass vielleicht das muss ich auch wieder weitergeben, dass das wahrscheinlich auch daran liegt. Wir hätten natürlich jetzt auch Rauchmalz irgendwie hernehmen können und das Ganze selber machen. Das ist wahrscheinlich von vornherein, wenn es eingebunden wird durch das Maischen, durch das Fermentieren, dann direkt im Brand eben viel präsenter ist, als wenn ich das Ganze eben nur durch eine Fassreifung mache. Deswegen ist es vielleicht subtiler in der Nase, aber eben sobald man es trinkt, wirst du ja bestätigen können, der Rauch ist ziemlich präsent. Ja,
definitiv. Vor allen Dingen im Nachklang, weil ich finde es hier auch einen sehr schönen, so einen schönen Balanceakt zwischen den würzigen Aromen vom Roggen, der kommt nach wie vor schön durch, aber eben auch so eine leichte, ja, diese leichten Phenol Noten des Rauches. Also es ist natürlich jetzt keine totale Rauchbombe, wie man es jetzt von Isla kennt, aber sehr schön in Nuancen so parallel neben den Roggen hingestellt. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte.
Genau, und das ist am Ende eben auch ein Produkt, wo, glaube ich, auch Leute, die so nicht so mit Rauch können, ne, die vielleicht schon dran riechen, sagen, boah, geht gar nicht. Ich glaube, auch für die ist das was.
Ne? Die werden also so herangeführt. Ja.
Genau, und das tut am Ende keinem weh. Ich glaube, auch die 50% stehen dem ganz gut. So, und wenn du dir jetzt überlegst, alle unsere Whiskys sind ja NAS-Whiskys, also Non-Age-Statement-Whiskys. Ich kann dir jetzt mal unter uns zwei Gebetsschwestern verraten, dass der jetzt im Mittel hat er nur 3,5 Jahre auf dem Buckel. Ne? Also der ist nicht älter. Ne? Da kannst du sehen, was...
Die Info wird doch nicht veröffentlicht.
Warum? Das kannst du, wie du willst. Also da habe ich kein Problem mit. Generell sagen wir das auch immer, du kannst aber natürlich, was willst du machen, auf eine Flasche schreiben, 3,5 Jahre Durchschnitt. Das ist ja irgendwie auch blöd. Ja.
Sieht nicht sexy aus, ja.
Ja. Genau, und das funktioniert eben wunderbar, wenn man eben, und das ist, glaube ich, am Ende immer das A und O, Qualität ins Fass packt und das Fass an sich muss geil sein und dann kommt am Ende auch immer was Zählbares raus. Also Das kann ich an einer Hand abzählen, wie oft hier irgendwie ein Fass mal nichts geworden ist. Ja,
ja, das wollte ich gerade fragen, weil ihr habt ja drei verschiedene Fässer dafür verwendet. Amerikanische Eiche, deutsche Eiche und das von Laphroaig. Wie viele Proben habt ihr da ungefähr miteinander vermixt, bis ihr gesagt habt, okay, dieses Blending-Ergebnis, das gefällt uns jetzt?
Ich glaube, V4, also wir reden immer Versuch, der vierte Versuch war es. Also, ne, wir machen das immer so, ich verschwinde dann meist, stelle immer erstmal einmal was zusammen, was man dann vielleicht erstmal aus dem Kopf und rechnerisch löst, also ganz profan, wo man sagt 50, 25, 25 und dann haben wir immer erstmal eine Basis geschaffen. Und dann setze ich mich mit Sebastian und Basti hin, verköstigen das, ich sage nicht, was irgendwie drin ist und dann wird das Ergebnis diskutiert. So, dann schicken sie mich meist wieder in mein Labörchen, dann setze ich an zum nächsten Versuch und mache das dann so lang, bis wir eben auf einen Nenner kommen. Und das ist bei uns dann eben ganz demokratisch gehandhabt am Ende. Aber ich glaube, wir haben es bis jetzt auch immer einstimmig dann eben entschieden, so dass ich am Ende keiner schlecht fühlen musste. Und dann mische ich das so lange, bis es dann eben passt. Ja? Und das war in dem Fall, ich glaube, ja, der vierte Versuch. Und der hat dann gepasst. Und so skalieren wir das dann eben hoch auf den großen Blend. Und dann wird es eben angemischt und fertig gemacht.
Ja, das ist echt interessant. Ich muss sagen, also die 50 Volumenprozent, die fallen überhaupt nicht negativ auf. Du merkst, der hat ein bisschen Wumms, aber der hat jetzt überhaupt kein negatives Brennen am Gaumen oder auch auf der Zunge. Also für das, dass er wirklich nur, also in Anführungsstrichen nur 3,5 Jahre im Fass war, ist der wirklich, wirklich angenehm leicht auf der Zunge.
Ja, genau. Das ist am Ende, glaube ich, liegt das eben stark eben auch an der Machart, wie wir destillieren. Das heißt da auch schon, ja, auch wenn man da immer in die, was hört man immer, die Deutschen destillieren zu sauber, der Schotte zu dreckig. Das sind, glaube ich, auch immer Phrasen, die da in den Raum geschmissen werden. Sondern wir gucken eben, dass wir brennen nicht so weit runter. Ja, bei uns ist bei 55 Volumenprozent Schluss. Ich glaube, da gibt es viele, die noch viel, viel weiter runtergehen. Und so habe ich dann eben auch nicht diese harschen Ecken und Kanten, wo ich eben exorbitant lange brauche. Das wird ja am Ende zu Aromen, das wird irgendwann lecker, aber das ist bei uns relativ pragmatisch bedingt. Ich habe hier einfach ein Platzproblem. Ich kriege hier maximal irgendwas zwischen 800 und 900 Fässern kriege ich hier unter. So, da sind wir jetzt bald. Ich muss eben gucken, dass ich ein zählbares, ein tolles Produkt hinbekomme und mir aber trotzdem noch genug Platz zum Lagern lasse. Ja? Und daher, glaube ich, sind wir da ganz gut beraten damit, dass wir das so machen, wie wir es machen.
Also ich finde es wirklich einen spannenden, tollen Whisky. Und ich glaube, ich schenke mir jetzt gleich mal noch ein Glas davon ein. Steffen, ich danke dir vielmals für die Einblicke in eure Destillerie. Gerne. Wünsche euch natürlich weiterhin mit euren Produkten sehr viel Erfolg.
Vielen lieben Dank, auch im Namen von Sebastian und Basti, dass wir bei dir im Eifel Spirits Podcast sein durften.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe mich zu bedanken. Also eine schöne Zeit euch.
Dito, dir auch. Mach's gut. Tschüss.
In dieser Episode unterhielt ich mich mit Steffen Lohr, einem der drei Gründer der Deutschen Whisky Marke Stork Club. Wir unterhielten uns über Marketing von deutschem Whisky und die Verwendung von Laphroaig Fässern. Möchtest du nun noch mehr über rauchige Whiskys erfahren, lade ich dich herzlich nächste Woche zu unserem neuen Online-Kurs Inside Eiler ein. Mehr dazu findest du unter insideeiler.de. Den Link dazu, den findest du auch in der Beschreibung dieser Episode. Bis nächste Woche. Viele Grüße, Philipp.